Deutschlandfunk.
Im September 22 fasse ich einen Entschluss, der mein Leben grundlegend verändern wird. Ich entscheide mich für einen beruflichen Neubeginn. Ein Abschied von altbekanntem, gewohntem, der mir einiges an Mut abverlangt. Ich bin jetzt 44. 15 Jahre lang habe ich frei fürs Radio gearbeitet. Berufliche Sicherheit, geregeltes Einkommen kenne ich nicht. Aber ich habe zwei Kinder, eine zu kleine Wohnung und ich bin alleinerziehend. Nach 15 Jahren kreativen Austobens sehne ich mich nach einem stinknormalen Job. Und ich weiß auch schon was.
Wir haben im Moment einen enormen Mangel an Lehrkräften für die Grundschule und, was viel weniger bekannt ist, einen enormen Mangel an Ausbildungspersonal für diese angehenden Grundschullehrkräfte.
In meinem Erststudium um die Jahrtausendwende gab es eine Zeit, in der ich auf Lehramt studiert hatte. Sogar ein Praktikum an einer Schule hatte ich dafür schon gemacht. Warum hatte ich das damals nochmal aufgegeben?
Also ich bitte dich, Lehrerin. Bei ihr geht's ja wohl nicht. Prost.
Ah ja, ich glaube, ich weiß wieder. Naja, Zeiten ändern sich.
Noch ein Bier?
Vor einigen Jahren richteten die Berliner Unis Quereinstiegsmaster-Studiengänge ein, kurz Q-Master, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken.
Darüber denkst du jetzt aber bitte nicht nach, oder? Nochmal studieren? In deinem Alter? Bist du bescheuert?
Nee. Allerhöchstens ein bisschen.
Oh nee.
Back to University. Mein persönlicher Einsatz gegen den Lehrkräftemangel. Feature von Susanne Franzmeier.
Bevor du loslegst, ich wollte dir nur was Aktuelles...
Was willst du? Das Feature hat angefangen.
Ich sag ja nur, ich habe hier News, die dich vielleicht interessieren könnten, bevor
was?
Du so eine Entscheidung...
Stopp! Jetzt lass mich hier meine Arbeit machen.
Gut, ich hab's versucht.
Auf der einen Seite ist mein Kind in einer von diesen Schulen, die quasi in sich zusammenfällt.
Neues Hauptfach, gleich Freistunde.
Und deshalb bin ich hier.
In Berlin gehen Menschen aus dem Bildungswesen auf die Straße. Sie fordern eine Bildungswende.
Weil wir am Freitag von 6 Stunden 3 Freistunden hatten.
Nicht für mein Kind, das wird nichts Gutes mehr erleben, ja. Aber ich hoffe für die Generation danach.
Der Lehrermangel ist aktuell so groß, dass viele Schulen Seiteneinsteiger einstellen. Das sind die, die direkt an Schulen gehen. Biologen, die dann Biologie unterrichten, Sportwissenschaftler, die Sport unterrichten und so weiter. Aber ohne das geringste didaktische Vorwissen traue ich mich nicht. Immer wieder höre ich von Leuten aus dem Umfeld, die das gewagt haben und auf dem Zahnfleisch kriechen. Eine Freundin, sie hat einen Doktortitel in Bio, wurde im Kollegium gemobbt. Da lagen dann so zufällig Artikel im Lehrerzimmer, wie unfähig Seiteneinsteiger so sind. Eine andere Freundin fand auch keine Unterstützung und stand kurz vor dem Burnout, ehe sie die Schule wechselte. Nee, das ist nicht mein Weg. An der FU Berlin kann man unter bestimmten Umständen einen 2-jährigen Q-Master für Sekundarstufe und Gymnasium absolvieren. Traue ich mich das? Die Voraussetzung hätte ich, glaube ich.
Oh no.
Ah, doch nicht. Mein Französisch ist zu schlecht geworden. Ich bräuchte einen aktuellen Sprachnachweis.
Merde.
Auf fast Muttersprachlerniveau quasi. Das wird nichts.
Mein Name ist Detlef Pech. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Professor für Sachunterrichtsdidaktik an der Humboldt-Universität.
Die Humboldt-Uni bietet auch einen Q-Master an. Außer Deutsch braucht man dafür Kenntnisse in Mathe und Sachunterricht.
Wir haben 2018 mit diesem Quereinstiegsprogramm, dem Universitären fürs Grundschullehramt, gestartet. Tatsächlich als erste Universität in Deutschland.
In Berlin und Brandenburg geht die Grundschule bis zur einschließlich 6. Klasse.
Diese Konzeption habe ich damals noch geschrieben oder das Konzept entwickelt, weil der Quereinstieg ins Grundschullehramt immer noch mal eine besondere Herausforderung ist, und zwar aufgrund dessen, dass dort 3 Fächer studiert werden müssen. Das gibt es ansonsten nicht, ne? Kombinationsbachelor haben 2 Fächer, auch das Sekundarstufenlehramt 2.
Qualifikationen, die ich in einem einjährigen Studium nachholen könnte?
Sogenannte Zertifikatstudium.
Vorteil, In einem Zertifikatstudium kann jeder die empfehlenden Voraussetzungen nachholen, der einen ersten Uni-Abschluss hat. Egal was für einen.
Und anschließend nochmal in einem
Nachteil?
Quereinstiegsmaster.
Mit dem Q-Master zusammen wären das dann insgesamt nicht nur 2
Lehramt,
sondern ganze 3 Jahre Vollzeitstudium.
Grundschullehramt.
3 Jahre lang zurück an die Uni. Mit 44 Jahren.
Ja, das machst du bitte nicht.
Aber dann Lehrerin.
Es gibt so unglaublich schöne Berufe hier auf Erden, doch du musst ausgerechnet Lehrer werden. Warum bist nicht Kammerjäger, Mülltonnen Entleerer? Na, du brauchst es härter, du bist Lehrer.
Ganz akuter Personalmangel, Stunden werden gestrichen, gerade auch im Rest ist es problematisch, wenn man nicht ordentlich betreut werden kann. Ja, es hakt so ein bisschen an allen Ecken und Enden.
Sie haben in einer rasenden Geschwindigkeit die Anzahl von Studierenden im Grundschullehramt verfünffacht mindestens, während sich, das muss man glaube ich als zentrales Problem so formulieren, die Personalstrukturen eigentlich im Kern verdoppelt haben.
Ah, Personal verdoppelt, klingt doch gut.
Aber nicht, wenn sich die Studierendenzahlen verfünffacht haben.
Insgesamt hatten wir so um die 300-400 Studierende. Das ist die Anzahl, die wir jetzt, nicht 300-400, sondern 400-500, immatrikulieren wir jetzt jedes Jahr.
Sorry, aber ich muss echt nochmal versuchen. Also aktuelle Zahlen haben ergeben, dass...
Mensch, jetzt quatsch doch nicht immer dazwischen. Ich möchte hören, was er sagt.
Aber hier... Die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Januar 2024.
Ja toll, was du Allwissende schon wieder weißt. 2024. Ach. Ich bin aktuell in 2022. Und jetzt quatsch mir nicht immer dazwischen. Aber pst.
Es kann mir keiner erklären, dass man das nicht gut planen kann. Man weiß genau, wie viele Schulplätze, wie viele Lehrer in der Zukunft gebraucht werden. Es gibt Dinge, die sind deutlich schwieriger zu planen.
Eigentlich lässt sich so eine Situation prognostizieren. Das wird auch gemacht. Und die ist dann aber in der Regel ja so, dass die Aussage lautet, liebe Leute, wenn wir jetzt nicht jedes Jahr ein paar Millionen in die Lehrkräftebildung schieben, um mehr Lehrkräfte zu qualifizieren, dann haben wir in 10 Jahren ein Problem. Damit lässt sich keine einzige Wahl gewinnen.
Es gibt so unglaublich schöne Berufe hier auf Erden, doch du musst ausgerechnet Lehrer werden.
Ich spiele es dir jetzt einfach vor.
Was bitte? Nein!
Doch, hier. Die aktuellen Zahlen der Bertelsmann Stiftung vom Januar 2024.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben ja gestern drüber gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova über eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Und die kommt unter anderem zum Schluss, dass es bald vielleicht zu viele Lehrerinnen und Lehrer geben könnte. Zumindest an Grundschulen. Bis 2035 sollen da fast 46.000 fertig ausgebildete Grundschullehrkräfte mehr vorhanden sein, als eigentlich gebraucht werden.
Oder hier. Tagesschau vom 25.01.24, da hat Anja Braun mit Dirk Zorn gesprochen von der Bertelsmann Stiftung.
Anders als die offizielle Prognose der Kultusministerkonferenz berücksichtigen wir die aktuellen Trends in der Geburtenentwicklung, konkret der Jahre 2022 und des zurückliegenden Jahres.
Die Geburtenrate geht zurück.
Trotz Zuwanderung geht die Berechnung der Bertelsmann Stiftung davon aus, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Zukunft viel stärker zurückgehen wird als prognostiziert.
Ich will das jetzt nicht hören. Ich bin im Jahr 2022 und ich habe vielleicht gerade die wichtigste Entscheidung in meinem Leben getroffen.
Du hast...
Ja, ich halte einen großen weißen Umschlag in der Hand.
Doch, ich habe mich beworben.
Studierendenservice.
An der Humboldt-Universität zu Berlin für das Zertifikatsstudium. Nach einigen Wochen bekomme ich eine Absage. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Ja, ich hab's probiert, aber... Tja.
Unglaublich, dass man täglich vor derer Meuten steht. Na, eins muss ich dir lassen. Den Mumm, den hätt ich nicht.
Aber dann will es das Schicksal doch anders.
So, jetzt bin ich aber nachgerückt.
Im Nachrückerverfahren bekomme ich doch noch einen der begehrten 90 Plätze im Zertifikatsstudium.
Und jetzt muss ich mich... bis zum 13. September entscheiden.
Das sind gerade mal 2 Wochen.
Oder ich fange erst mal an und guck, wie es wird. Zur Not breche ich ab. Aber ich bin kein Abbrecher. Eigentlich, wenn ich was durchziehe, dann ziehe ich es durch.
Vielleicht mache ich auch ein Feature draus. Über mein Scheitern. Oder meinen Erfolg. Deshalb lasse ich bisweilen halb motiviert mein Diktiergerät am Handy mitlaufen. Einfach nur so, zur Sicherheit. Was soll ich sagen? Grandiose Aufnahmen. Und dann geht es los. Mit Mathe, Deutsch und Bio. Im Fach Sachunterricht habe ich mich nämlich für den naturwissenschaftlichen Zweig entschieden. Erstmal den richtigen Hörsaal finden.
Hörlehrsaal, genau. Nordbau 3305.
Bio. Das hatte ich seit der Schule nicht mehr. Schon zu Schulzeiten war ich da nicht besonders gut.
Ich habe heute meinen ersten wirklichen Unitag gehabt und zwischendurch war ich den Tränen nahe. So krass erschien mir das alles. Macht mir Angst.
Als ich schon 44 war und nichts lief richtig rund.
Mit 2 Kindern.
Das Geld zu knapp, das Auf und Ab im Job war ungesund.
Mitten aus dem Arbeitsleben.
Alles schrie nach Veränderung. Nach einem neuen Weg.
Ich kaum getraut, mich umzuschauen.
Wieso gleich ein Studium, das mich so lange quält?
So jung sind die alle.
Es fühlt sich wie
jung und fit.
Gescheitert an.
Frisch aus dem Abi.
Und trotzdem halt ich mich daran.
Ordinalzahlen, ich habe alles durcheinander gebracht.
Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine. Ich brauch dazu bestimmt ne Menge Kraft. Doch ich hab immerhin schon ganz was anderes geschafft.
Aber was jetzt konkret?
Na, so 2 Geburten und so. Radiosendung. Ich hab auch Geld verdient, so ist das nicht.
Hier, Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente 214,63 Euro.
Ja, urkomisch.
Entschuldigung.
Na, da bist du ja jetzt auf dem richtigen Weg mit deinem Studium.
Ja, ich mach das jetzt. Ich zieh das durch.
Ich habe in der Bio-Vorlesung geschwitzt. Ich habe in der Geometrie-Vorlesung geschwitzt und ich habe in einer Arithmetik-Vorlesung geschwitzt.
Eine Ladung wissenschaftlicher Theorien und geballten Fachwissens prasselt auf mich ein.
Zahlenwert.
Stellenwert.
In Arithmetik beschäftigen wir uns mit anderen Stellenwertsystemen.
Zahlwort.
Zahldarstellung.
Wer Mathe unterrichten will, sollte auch was von seinem Fach verstehen.
Bündelungseinheit.
Alles Fachinhalte, die in der Grundschule drankommen. Die Biologie-Vorlesung überfordert nicht nur mich.
Phytohormone.
Gewebesysteme.
Hochkomplexe Inhalte.
Gegenstromprinzip.
Querbrückenzyklus.
Gram-positive Bakterien.
Prasseln in Highspeed-Tempo in kaum zu bewältigendem Umfang auf mich ein.
Schaue ich gerade drauf, als hätte es jemand anderes geschrieben. Ich bin einfach schon in so einem komischen Zustand.
Für den Bereich Sachunterricht kämpfe ich mich durch Theorien über Kind und Kindheitswahrnehmung.
Generationale Ordnung.
Altersbedingte Hierarchie zwischen Lehrkraft und Schülerin.
Kinder als Akteure.
Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die Kinder. Paradigmenwandel hin zur Lebenswelt des Kindes.
Wie war das denn zu meiner Schulzeit? Ich glaube, viel mitbestimmt haben wir nicht.
Didaktisches Dreieck.
Schon wieder ein Dreieck.
Beziehungsgefüge aus Lehrkraft, SchülerInnen und Lernstoff.
Ich komme mir vor wie...
Recherchen und Archiv, Susanne Franzmeier.
Brauche ich das alles? Mir ist das ehrlich gesagt viel zu theorielastig. Wo bleibt die Praxis? Aber keine Zeit, darüber nachzudenken. Es hilft ja nichts.
Ja, ich habe jetzt 3 Wochen Vorlesungen hinter mir.
Nach den ersten Seminaren und Vorlesungen geht es mir schon besser. In der Mathe-Vorlesung sitzen Zertifikatsstudierende mit den normalen Grundschullehramtsstudierenden zusammen. Da sind etwa 400 Leute. Aber etliche Kurse sind nur für uns Zertis eingerichtet. Das Alter spielt hier gar keine Rolle mehr. Die Älteste bin ich definitiv nicht.
So, ich gehe jetzt auf das Hauptgebäude unter den Linden zu. Da findet jetzt eine Vorlesung statt von einem Professor, der eigentlich schon im Ruhestand war.
Ich muss sagen, am meisten Schiss hatte ich vor Mathe. Das letzte Mal habe ich komplizierte Aufgaben im Abitur gelöst.
Ein einziger Anker war heute als der Geometrieprofessor. Der hat allen da gesagt, egal ob man Angst hat vor Mathe oder weiß ich was, die kämpfen um jeden Einzelnen, weil die Grundschullehrer so dermaßen gebraucht werden. Und das ist meine einzige Hoffnung, dass ich das irgendwie packe.
Ich sag's nochmal, die Zahlen der Bertelsmann-Studie, ich will's nicht hören.
Mein Name ist Bernd Bollring, ich bin Professor für Didaktik der Mathematik, habe das über 25 Jahre in Kassel gemacht und wäre jetzt eigentlich im Ruhestand. Ich unterstütze an 2 Universitäten und es ist so, dass diese Unterstützung tatsächlich notwendig ist. Das schafft mir einige Probleme mit meiner Frau, die nämlich der Meinung ist, dass wir jetzt den Ruhestand mal ohne Arbeit genießen müssten. 1 oder 2 Jahre, denke ich, könnte ich das noch durchhalten. Vielleicht wachsen ja auch einige junge Kolleginnen und Kollegen nach.
Mit der Angst vor Mathe stehe ich übrigens nicht alleine da.
You can't take 3 from 2. 2 is less than 3, so you look at the 4 in the tens place. Now that's really 4 tens, so you make it 3 tens. Regroup and you change the 10 to 10 ones and you add them to the 2 and get 12 and you take away 3. That's 9. Is that clear?
Plötzlich rechne ich in anderen Stellenwertsystemen.
Instead of 4 in the tens place, you've got 3 because you added 1. That is to say 10 to the 2. But you can't take 7 from 3, so you look in the hundreds place. From the 3, you then use 1 to make 10 ones, and you know why 4 plus minus 1 plus 10 is 14 minus 1, because addition is commutative, right? And so you got 13 tens and you take away 7 and that leaves 5.
Und es funktioniert.
Well, 6 actually.
Was ist 13 mal 67 im Stellenwertsystem zur Basis 8?
The idea is the important thing.
Dazu müssen wir erst einmal das Prinzip des Stellenwertsystems begreifen. Im Stellenwertsystem zur Basis 8 gibt es nur Ziffern von 0 bis 7, nicht wie im Zehnersystem von 0 bis 9. Die 8, die es also im Achtersystem gar nicht gibt, wird so geschrieben wie die Zahl, die in unserem Zehnersystem nach der 9 kommt, nämlich 1, 0. Die 13 aus unserem Zehnersystem wäre im Stellenwertsystem zur Basis 8 dann...
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist eine Radiosendung.
Das Problem, was ich mit denen habe, ist die Heterogenität. Da haben sie nämlich von der Theaterpädagogin bis zum Bauingenieur alles dabei. Und die haben alle unterschiedliche Sensibilität für Mathematik. Ich muss mich fragen, wie viel von dem, was ich in der Veranstaltung mache, bringen die in die Schule? Das heißt, ich bin auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die einen bestimmten Anteil nicht nur verstehen, sondern auch aktiv umsetzen können.
Wozu in anderen Stellenwertsystemen rechnen? Weil wir uns oft gar nicht mehr bewusst sind, wie schwierig dieses Umbündeln für Lernanfänger ist. Wir Erwachsene haben unser Zehnersystem einfach so internalisiert, dass wir für die Schwierigkeiten erst wieder ein Verständnis entwickeln müssen. Was heute gelehrt wird, dass die Kinder erst einmal Grundvorstellungen zu den Grundrechenarten und eigene Rechenstrategien entwickeln sollen, das gab's bei mir damals nicht. Wir haben Formeln angewendet. Je komplizierter dann die Lösungswege wurden, desto eher hatten wir dann auch mal einen Knoten im Kopf.
Und deshalb bin ich bei jedem einzelnen Thema wieder dabei, das auszupegeln zwischen mathematischem Anspruch und, sagen wir mal, zulässig vereinfachender Darstellung.
When you ask a silly question, you get a silly answer. From the three, you then use one to make eight ones. You add those ones to the three, and you get 1 3 base eight. Or in other words, in base 10, you have 11, and you take away 7, and 7 from 11 is 4. Now go back to the 64s. You're left with 2, and you take away 1 from 2, and that leaves...
Wenn ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen über diesen virtuellen Druckpunkt anhebe, dann steigen sie sofort aus. Das ist eine herrliche Kulisse. Dann lehnen sie sich zurück, gucken sich frustriert gegenseitig an, legen die Stifte hin. Und es kommt mir vor, als würden sie sagen, ja, den Quatsch, den habe ich auch in der Schule schon nicht verstanden.
Hooray for new math, it won't do you a bit of good to review math. It's so very simple, that only a child can do it. Come back tomorrow night, we're gonna do... Fractions.
So, ich gehe links. Mittlere Tür.
Ich glaube, der Kernpunkt aktuell ist erstmal der starke Lehrkräftemangel, vor allen Dingen eben in den Naturwissenschaften bzw. allen MINT-Fächern.
Das macht dir keiner auf? Ach doch, hallo, super. Ja. Vielen Dank, willkommen. Schön, dass das klappt. Ja. Ach wow, hier war ich.
Mein Name ist Annette Uppmeier zu Belzen. Ich bekleide hier an der Humboldt-Universität zu Berlin in der Lebenswissenschaftlichen Fakultät am Institut für Biologie die Professur für Fachdidaktik und Lernforschung Biologie.
Ja. So machen, ist das besser für den Ton? Ja, das wäre gut.
Die Ausbildung läuft ja die ganze Zeit im Regelbetrieb. Wir sehen aber in Physik und Chemie deutlich geringere Studierendenzahlen als in der Biologie. Und letztlich pflanzen sich ja solche Entwicklungen dann auch in der Schule fort. Eigentlich sind wir hier in so einer Abwärtsspirale oder einem Teufelskreis, wie man es jetzt auch immer nennen möchte.
Die Diskussion um die Mangelfächer, also Informatik, Physik und sowas, da haben wir schon seit ewigen Zeiten das Problem eigentlich, man könne ausbauen und ausbauen, wenn keine Leute da sind, dann gibt es auch nicht mehr Absolventinnen.
Hinzu kommt, dass auch gesellschaftlich die MINT-Fächer entgegen aller Realitäten unserer Lebensumgebung häufig keine hohe Wertschätzung erfahren.
Die Forschung sagt, guck mal, grüne Gentechnik, ist doch echt ein geiler Scheiß. Trotzdem glauben wir Geschichten von Designerbabys und Horrormais.
Und dann kann man auch anführen, dass die gesamte Akzeptanz von Wissenschaft natürlich auch sehr gelitten hat in der Corona-Pandemie.
Wir werden verlängern die Pandemie. Science, who cares? Es gibt Rassismus sogar in der KI. Science, who cares? Chronisch traumatische Enzephalopathie. Science, who cares? No one cares!
Es ist nicht so, dass wir nicht Initiativen hätten. Wir haben politische Initiativen. Im Fach Mathematik gibt es sehr große Projekte, die auch wirksam werden.
Die Forschung sagt, CO2-Sparen ist so wichtig wie nie. Trotzdem fahren und bauen wir immer mehr Riesen-SUV. Die Forschung sagt, Horoskope verarschen dich komplett. Trotzdem suchst du.
Ich würde mal sagen, ohne diese vielen Bemühungen wäre die Situation jetzt wahrscheinlich einfach noch schlechter. Die Engagiertesten, die für ihr Fach am meisten brennen, die sollten in der Mittelstufe eingesetzt werden. Sie werden aber häufig in der Oberstufe eingesetzt wegen zentraler Prüfungen und so weiter, was natürlich auch ein gutes Argument ist.
Science is mine.
Die Studien zeigen aber, dass die Sekundarstufe 1 die ist, wo wir viele junge Menschen sozusagen nicht mehr begeistern können für biologische Inhalte.
Ich habe hier einen Stapel von, ich weiß nicht, das ist ein ganzes Buch. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Plötzlich sehe ich mich mit Anforderungen konfrontiert, die ich so nicht vorhergesehen hatte. Natürlich hatte ich mit einem Rückgang meiner Einnahmen gerechnet und hatte das eingeplant. Trotzdem hatte ich eigentlich noch vor, so 1-2 Tage die Woche nebenher zu arbeiten.
Ich fürchte nicht, denn das ist so dermaßen viel Stoff, dass ich nicht glaube, dass ich in der Lage bin, nebenher noch was anderes zu machen.
Mit über 30 erlischt der studentische Krankenversicherungsschutz.
Ohne festen Nebenjob müsste ich mich eigentlich freiwillig gesetzlich versichern. Das geht beim Minimum von 200 Euro im Monat los. Das Land Berlin hat zwar immerhin 100 Stipendien für Quereinstiegswillige locker gemacht, aber die gelten nur für den Q-Master, nicht für das Zertifikatsstudium. Es gibt natürlich, wenn man alle Q-Master-Studiengänge an den Berliner Unis betrachtet, viel mehr Studierende als Stipendien. Und selbst die 500 Euro im Monat machen den Kohl nicht fett. Wer also kann sich so ein spätes Studium eigentlich leisten? Wer BAföG-berechtigt ist, hat diese Förderungsmöglichkeit vermutlich schon im Erststudium ausgeschöpft. Und jenseits der 45 geht auch hier gar nichts mehr. Von einigen KommilitonInnen erfahre ich, dass sie nicht nur Kinder haben, sondern schon an Schulen arbeiten. Darüber sind sie auch krankenversichert. Und es kommt Geld rein. Aber wie machen die das? Wann lesen die die Texte? Wo machen sie Abstriche? Es ist mir völlig schleierhaft.
Die Vorgabe lautet, dass ein Studium eine Vollzeittätigkeit ist. Das heißt, dass sie eine 40 Stunden Arbeitswoche als Studium füllen. Und um diese Vorgabe kommen wir nicht drumherum. Die lässt sich nur relativieren über Teilzeitstudium, was dann aber natürlich die Studiendauer verlängert.
Immerhin gibt es für Studierende mit Kindern unter 10 Jahren die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich zu bekommen und dabei zum Beispiel Vorrang bei der Platzvergabe von Seminaren zu bestimmten Zeiten. Das hilft schon mal.
Das war auch immer schon seit der Einführung für viele Bachelorstudierende, die sich selber finanzieren müssen oder ähnlichen, echt eine Herausforderung. Für die Q-Master-Studierende verstärkt sich das nochmal massiv, weil die deutlich weiter in ihrem Leben in der Regel sind und der Großteil von ihnen hat Familie. Das heißt, es muss eine Finanzierung her, es muss Care-Arbeit geleistet werden und dann aber formal eben ein Vollzeitstudium.
Man kann unglücklich werden nur durch eine falsche Frau. Hast du nur die falsche Bank, dann bist du auch eine arme Sau. Aber einen hat das Schicksal wohl ganz fürchterlich verflucht.
Das ist der Lehrer, der hat sich sein Elend selber ausgesucht.
Und in den Lehrerzimmern habe ich jetzt ausgehangen, die schlauen Vorschläge, wie man die Bildung retten kann von der wissenschaftlichen Beratungskommission der Länder. Das finde ich total super, so unterm Strich. Und deswegen bin ich hier.
Was das Gewerkschaftsmitglied der GEW hier auf der Bildungswende-Demo meint, sind die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, die Anfang 2023 für Aufsehen sorgten.
Wir haben einen massiven Fachkräftemangel bei Erzieherinnen, bei Lehrkräften. Wir haben 50.000 Jugendliche, die jährlich ohne Abschluss die Schule verlassen. Und dann sagt die Kultusministerkonferenz, unsere Vorschläge sind...
Die SWK empfiehlt... Beschäftigung von Lehrkräften im Ruhestand. Möglichkeit zur Teilzeitarbeit begrenzen. Anpassung der Klassenfrequenzen.
Moment, heißt das mehr Schüler pro Klasse? Und das soll die Lage in den Klassenzimmern verbessern?
Achtsamkeitstrainings und E-Mental Health-Angebote.
Teilzeit einschränken, mehr Arbeit und wenn es euch zu anstrengend ist, liebe Kollegin, macht doch mal einen Yogakurs in der Freizeit.
Das war auch eine nicht wertschätzende Art der Kommunikation und der Vorschläge, wo wir einfach gedacht haben, nee.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Bildung klaut.
Sie hatten aber auch andere Vorschläge, wie zum Beispiel die Einfachlehrkräfte. Also das sind Lehrkräfte, die nur ein Fach mitbringen. Mein Name ist Martina Regulin, ich bin die Vorsitzende der GEW Berlin. Die GEW ist eine Gewerkschaft, die für Erziehung und Bildung ist und für die Wissenschaft und bessere Arbeitsbedingungen, die wir für alle diese Menschen erkämpfen wollen, damit die Bildung besser wird.
Ja, es gibt Vorschläge. Zum Beispiel die Einführung eines Quereinstiegs im Rahmen eines Einfachmasters.
Lehrkräfte sind natürlich Menschen, die dann in Schulen, ich sag mal in Mathe vielleicht, an einer großen Schule super eingesetzt werden können und nur Mathe unterrichten. Prima. In anderen Fächern Physik, Erdkunde, Geschichte wird genauso gebraucht. Und da haben wir eben das Problem, dass dann die Lehrkräfte an mehreren Schulen eingesetzt werden müssen, um auf ihr Deputat zu kommen. Man muss ja 26 Unterrichtsstunden leisten. Nach Beamtenrecht können sie nicht so bezahlt werden wie andere Lehrkräfte, auch wenn sie mit einem Fach, ich sag mal, pädagogisch ausgebildet sind. Im Moment ist das Problem wirklich die Bezahlung. Das ist viel weniger Geld.
Auch die Einführung eines Pilotprojektes, in dem das duale Studium erprobt werden soll, wird diskutiert. Von Seiten der Wissenschaft gibt es viel Kritik.
Aus dem Positionspapier des Instituts für Erziehungswissenschaften zur Lehrerinnenbildung der Humboldt-Universität zu Berlin.
Ein Modellversuch zum dualen Studium
geht auf Kosten der Qualität und der Qualitätsentwicklung der universitären Phase. Mit dem Modellversuch könnte zudem die Legitimierung des Status quo einhergehen, in dem bereits jetzt viele Studierende ohne entsprechende Qualifikation und ohne qualifizierte Begleitung in Schulen arbeiten, unter zum Teil unverantwortlichen Bedingungen.
Notengebung, Klassenführung, eigenverantwortlicher Unterricht.
Und damit Entscheidungsmacht über Bildungs- und Lebenswege von SchülerInnen.
Das, was ich von einem Studium im Lehramt gerne hätte, wäre, dass Studierende hier rausgehen mit einer begründeten, klaren Position zu ihrer Idee von Unterricht, zu ihrem Weg, wie sie lehren wollen und ihrer Vorstellung, wie Lernen zu organisieren oder zu unterstützen ist.
Hab ich das? Ich weiß nicht.
Dafür brauche ich total viel Zeit und muss viel denken.
Zeit, haha.
Zumindest in der Theorie habe ich gelernt, was zählt.
Lernförderung und Lernmotivation. Positive Fehlerkultur. Inklusive Lernumgebungen und Differenzierungen. Selbstbeobachtung. Reflexion und Abbau eigener Vorurteile. Beziehungsarbeit.
Für mich hast du auch keine Zeit mehr.
Und diese Chance bekomme ich tatsächlich hinterher als Grundschullehrkraft mit einer vollen Stelle. Den Platz habe ich gar nicht mehr.
Ich freue mich, dass Martina Regulin, Vorsitzende der GEW Berlin, da ist. Bitte, Martina.
Die Bildung, das wissen wir alle, steckt in einer Krise. Die Kolleginnen versuchen natürlich in ihrem Alltag die ganzen Bildungsprobleme zu lösen. Aber ihr wisst es, Lösungen wird es ohne Geld nicht geben. Deswegen fordern wir ein Sondervermögen.
Ich sage immer, kennt kaum jemand diese 10% des Bruttoinlandsprodukts, die wir fordern für Bildung und Forschung. Die sind 2008 beschlossen worden auf dem Dresdner Bildungsgipfel. Kaum jemand kennt es.
Ne, diesen Begriff des Praxisschocks, den kennen glaube ich immer alle. Und die Einführung des Praxissemesters, die auch mit der Studienstrukturänderung 2015 einherging, öffnet da erstmals einen ganz anderen Weg. Ich unterrichte alle Fächer, die ich studiere. Und ich bin verpflichtet, am Schulleben teilzunehmen. Und danach kommen die Studierenden noch einmal zurück für ein Semester an die Universität mit der Chance, genau diese Erfahrungen noch mal in bestimmten Stellen auch reflektieren zu können, neu einordnen zu können, in ihrer Masterarbeit irgendwie nutzen zu können und so weiter. Dieses Ich arbeite ab dem ersten Bachelorsemester in einer Schule, unterrichte dort, steht dem total im Weg. In der Regel ist das sozusagen dann ein Abgucken von dem, wie die anderen das da machen, ohne dass ich selber eine Idee von mir als Lehrperson entwickle.
Natürlich will ich die Superlehrerin sein, die alle fördert und fordert, Chancenungleichheit abbaut, die tollsten Unterrichtsstunden macht, Kompetenzen und Sinnhaftigkeit vermittelt, statt stumpfsinnige Wissensabfragen runterzuleiern. Aber was, wenn meine Idee von mir als Lehrkraft den Praxistest nicht besteht? Wäre es nicht doch gut, das jetzt schon üben zu können?
Die Politik muss den Willen haben, dass Bildung endlich Priorität ist!
Die ausländischen Lehrkräfte und die Abschlüsse für ausländische Lehrkräfte, dass die einen Weg geebnet kriegen in das Berliner Bildungssystem, das ist für uns eigentlich die Stellschraube, die man wählen sollte. Und da werden einfach noch viel zu viele Hürden auferlegt.
Sie Grundschullehrerin, Mutter von 2 Kids. Ich würde es nicht nochmal machen. Wenn ich damit nach Hause komme, habe ich nicht mal Zeit für meine eigenen Kinder.
Dito kann das absolut bestätigen. Nach 5 Stunden Schule kann ich meine eigenen Kinder nur noch anmaulen.
Mehrfach kämpfe ich mich durch irgendwelche Gruppendiskussionen auf Social Media.
Lehrkräfte in meinem Umfeld haben alle mindestens 60 Wochenstunden Arbeitszeit.
Sollte ich vielleicht besser sein lassen.
Unterschreibe ich exakt so. Schön, dass du mit den Vorurteilen mal aufräumst. Dass es ein ganz leichter Job ist, wo man nur so ein bisschen einmal eins beibringen muss, 12 Wochen im Jahr Ferien hat und nur bis mittags arbeiten muss. Und das auch noch obendrein fürstlich entlohnt kriegt.
Aber ich dachte eigentlich... Ach so?
Deutschland, Schock. Du erlebst jetzt den Schock.
Der PISA-Schock in Anlehnung damals an den Sputnik-Schock. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild.
Die Bedingungen sind nicht unbedingt gut. Vor allem die Bedingungen in den Klassen nicht.
Seit diesen desolaten, desaströsen Ergebnissen der PISA-Studie, damit ist Bildung mal so richtig in den Fokus gerückt, was davor einfach überhaupt nicht der Fall war.
Wir müssen wohl langfristig damit leben, dass wir etliches, was die Elternhäuser heute nicht mehr so bereitstellen, wie das zu unserer Generation der Fall war, in der Schule nachgeliefert werden muss.
Und dann hat man eben als Instrument gefunden, wir führen nationale Bildungsstandards ein, denen die föderalen Curricula entsprechend folgen müssen.
Kompetenzstandards legen heute Kompetenzstufen fest, die in den einzelnen Klassenstufen in allen Fächern von den SchülerInnen erreicht werden sollten, bundesweit. Dazu gibt es regelmäßige Tests, die Vergleichsarbeiten.
Also wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben eigentlich eher ein Umsetzungsproblem.
Wenn man nun feststellt, dass 25% der Grundschulkinder im Sprachvermögen nicht über die Kompetenzstufe 5, das ist die niedrigste, hinauskommen, dann ist das schon ein sehr seriös festgestelltes Defizit. Man kann es, das machen Wissenschaftler nicht so gerne, aber ich tue es trotzdem, man kann es als Katastrophe bezeichnen. Weil sich hier anbahnt, dass wenn diese Kinder nicht dazulernen nach der Jahrgangsstufe 3, wo das gemessen wurde, sie für den Arbeitsmarkt auf lange Sicht völlig benachteiligt sind. Es ist, das muss man einfach sagen, nicht primär ein Migrantenproblem. Keineswegs, sondern wir haben eine allgemeine nachlassende Sprachkompetenz in präziser Sprache.
Das erste Semester ist um. Ich arbeite mich durch einen Megastapel Bio-Lernkärtchen und schlage mir ein paar Nächte um die Ohren, um nichts auslassen zu müssen. Die Bio-Klausur ist dann gar nicht so schlimm wie erwartet. Anders ergeht es mir, einer ganzen Reihe von Studierenden, mit unserer schriftlichen Hausarbeit in Sachunterricht. Ich bin nicht die Einzige, die nicht besteht. Und hier bekommen wir Studis den Personalmangel zum ersten Mal unangenehm zu spüren. Statt eines Feedbacks gab es nur eine Checkliste per E-Mail.
In dieser Mail stand, dass halt allgemeine Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens diese Arbeit entsprechen muss, was ja auch in Ordnung ist.
Anhand derer sollten wir unsere eigenen Arbeiten selbst auf Mängel hin untersuchen.
Das war wenig hilfreich.
Was, wenn man trotz der Checkliste keine Ahnung hat, was jetzt genau das Problem ist?
Ja, nicht zu wissen, wo man nachschrauben muss.
In dieser kuscheligen Zeit damals mit so wenig Studierenden war es halt noch möglich, jeder Person zu ihrer Arbeitsleistung ein schriftliches Feedback zu geben. Das ist längst erledigt. Das schaffe ich nicht mal den Modulabschlussprüfung, den schriftlichen.
Und so habe ich an allen Stellschrauben gearbeitet. Deckblatt.
Was, die Zitierweise?
Nochmal Recherche, nochmal Definition.
Bildquellenangaben.
Nochmal Literaturverzeichnis, alles überarbeitet und geguckt.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist auch einigen nicht klar, was das auslöst. Also,
und ich bin offenbar nicht die Einzige, die lieber vorsichtshalber mal an allem ein bisschen rumdoktert.
Das Ausbleiben von einer kleinen Rückmeldung hat ein Berg an Arbeit produziert, der so nicht nötig gewesen wäre. Also es ist etwa um 4 Seiten gewachsen, würde ich mal denken.
Es ist von 23 Seiten auf 34 Seiten bei mir angewachsen.
Ich habe das irgendwann mal für mich ausgezählt. Also es ist kein Rechnen, es ist Zählen. Ich muss an jedem Arbeitstag im Jahr mindestens ein Gutachten für eine Bewertung schreiben. Dazu zählen dann Modulabschlussprüfungen, genauso wie Bachelor- oder Masterarbeiten. Dann funktioniert sowas nicht on top.
Das passiert eben, wenn sich die Studierendenzahlen verfünffachen und das Personal nur verdoppelt.
Und das ist eigentlich total bitter. weil das eigentlich das ja ist, diese Form von Rückmeldung, die im Studienverlauf einfach auch unterstützen.
Egal, am Ende haben wir alle bestanden.
Hey, das liegt bei unserer Figur am Boden. Wer schnappt sich die Figur und schlägt sie direkt hinterm Wagen? Das sind vier freiwillige Personen.
Und weiter geht's mit dem nächsten Semester.
Herzlich willkommen im Schulumweltzentrum Mitte. Mein Name ist Juliane Orzell und ich bin hier die pädagogische Leitung.
Mein Highlight ist ein Seminar an diesem außerschulischen Lernort.
Tatsächlich ist in Berlin jeder Bezirk verpflichtet, solche Einrichtungen hier zu erhalten.
Natur.
Seit 2016 sind wir im Schulgesetz verankert.
Frische Luft.
Und zwar wurde hier diese Gartenarbeitsschule 1949 gegründet. Da haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Kinder hungerleidend in den kleinen Gärten Essen klauen gegangen. Und dann hat ein Herr Stühlein gesagt, sie sollen das nicht klauen, sondern sie sollen eben lernen, wie man Gemüse anbaut, ne? Und sollen es dann auch mit nach Hause nehmen. Und so wurden eben diese Gartenarbeitsschulen gegründet. Und das Allerbeste ist, die Angebote für Schulen und Kitas der jeweiligen Bezirke sind umsonst.
Das ist ein völlig anderes Lernen. Das
ist echt idyllisch hier, oder?
In den nächsten Wochen tauche ich mit meiner Seminargruppe in die Welt der Bodenlebewesen ein und denke mir eine Unterrichtseinheit für eine Grundschulklasse aus. Blätter suchen, abzeichnen, Zersetzungsstadien zuordnen. Kleine Tiere werden in Becherlupen beobachtet. Alles unter freiem Himmel. Und dann kommt auch noch ein Bienenexperte. Es regnet in Strömen. Wir können also leider nicht den Bienenstock auf dem Gelände besuchen. Schade, ich hatte mich schon auf den Schutzanzug gefreut. Aber es lohnt sich auch so.
Ah, das ist von Läusen die Kacke. Das klebt, deswegen kleben die Linde. Ja? Sie fliegen lieber zu Blumen. Aber wenn sie nicht mehr haben, dann, oh, das ist auch cool. Und dann hast du Tarnhonig, also Waldhonig, weil Tarn hat keine Blume. Ja? Also das ist von Läusen.
Den Honig aus eigener Herstellung.
Oh, das riecht ja schon.
In der Küche im Keller.
Oh, eine richtige Werkstatt hier. Mhm.
Koste ich dann aber doch.
Töpfe, ein Riesenkessel.
Ach, krass.
Das wird geschmolzen und wieder benutzt.
Ah, okay. Das sind so Wabenreste sozusagen.
Ja, das ist Wachs. Was ich erzähle, hier kommt die Wabe.
Oh, Honigfeinste. Honig in einem ordentlichen Löffel. Total aromatisch.
Das, was ich gerne hätte im Fach Sachunterricht in der Grundschule, ist, dass das mit den Grundlagen ernst genommen wird. Es soll die Grundlagen für alle Gesellschafts- und Naturwissenschaften legen, dass Schülerinnen und Schüler anfangen, Wege zu entwickeln, wie sie über die Welt etwas herausfinden.
Negativbeispiel.
Buchseite X und dann machen wir weiter.
Das mit den Arbeitsblättern.
So Unterricht überleben.
Nehmen wir das Arbeitsblatt zum Igel. Ein wichtiger Grundsatz ist immer, die Lebenswelt des Kindes zu beachten. Aber
90% der Igel, die mir begegnet sind, lagen plattgefahren auf der Straße. Ich nehme eigentlich immer als Beispiel nicht das, was zum Igel, sondern zur Tulpe. Die Tulpe ist ja eigentlich was Exemplarisches. Die steht nämlich exemplarisch für Frühblüher. Alleine das ist oft schon nicht mehr präsent. Das reicht ja, wenn das Arbeitsblatt korrekt beschriftet ist. Und es fragt sich, was der Sinn an diesem Ganzen ist, an dieser Form von Bezeichnungsübungen. Also das hat ja mehr vom Ausfüllen einer Steuererklärung, als dass es was von der Auseinandersetzung mit Wissen und Wissensbeständen hat.
Positivbeispiel.
Ich kann Schülerinnen und Schüler beobachten lassen, ich kann sie beschreiben lassen, sie können eigene Begriffe finden.
Vorwissen aktivieren. Vielleicht erst mal Zeichnungen aus dem Kopf anfertigen. Dann Studien am Realobjekt. Zum Beispiel mit echten Pflanzen. Vielleicht rausgehen, beobachten, neue Skizzen anfertigen, vergleichen, eigene Fragen und Hypothesen entwickeln. Überlegen, wie ich herausfinden kann, ob die Hypothese gestützt oder falsifiziert wird.
Und dann kam ich irgendwann eben auch zu der Sinnhaftigkeit von Fachsprache. Dass die ein Ergebnis ist und nicht der Ausgangspunkt.
Wissenschaft
Science ist meins.
So komplex wie die Welt ist, brauchen wir natürlich naturwissenschaftliche Kenntnisse in der Bevölkerung. Allein um Kaufentscheidungen zu treffen, Impfentscheidungen, Gesundheitsverhalten.
Dazu gehört aber auch eine Gesamtorientierung. Ethische Werte, elementare soziale Kompetenzen. Da muss die Schule leider in Zukunft mehr leisten.
Eine Urteilsbildung vorzunehmen, eine Meinungsbildung als durchaus strukturierten Prozess. Auch zu argumentieren, auch durchaus zu kontroversen Themen. All das ist eben mittlerweile, und das kann man nicht oft genug betonen, Teil von Biologie.
Schule muss endlich so sein, dass sich nicht die Kinder mit ihren Bedürfnissen in die Schule fügen, sondern dass sich die Schule auf die Bedürfnisse der Kinder hin anpasst.
Deshalb werden wir in der Schule auch langfristig wahrscheinlich nicht nur Lehrer brauchen, sondern auch, ich nenne das mal ganz allgemein, Bezugspersonen, mit denen Kinder zurechtkommen.
Alle, wirklich alle Kinder haben besondere Bedürfnisse. Manche dauerhaft, manche temporär.
Das eigentliche Problem haben wir aktuell und das haben wir in den Schulen, nicht in der Qualifikation von Lehrkräften. Da ist wirklich viel getan worden, aber das ändert ja nichts an der akuten Problemlage. Dieses Studium dauert 5 Jahre, 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master. Dann kommt das Referendariat obendrauf, das sind 18 Monate. 2015 ist diese neue Struktur ins Laufen gekommen, mit damals noch eben einem Viertel der jetzigen Studierendenanzahl ungefähr, wenn nicht noch weniger. Wenn man das jetzt rechnet.
Ja, wenn man das jetzt ausrechnet, dann konnten 2022 die ersten nach der neuen Ordnung ausgebildeten Lehrkräfte in den Schuldienst starten.
Also eigentlich müssten wir mindestens noch mal 5 Jahre abwarten und dann uns das anschauen, was passiert eigentlich fachlich von der Qualifikation. Hat es die Effekte, die wir uns gewünscht haben, oder hat es die nicht?
Schule muss anders!
Wir wissen nichts darüber, diskutieren aber über Veränderungen.
Schule muss anders sein!
Übrigens, wir hatten jetzt Mathe, Sachunterricht. Was ist mit Deutsch?
Musst du alle 3 Fächer nachstudieren?
Nee, zum Glück nur 2.
Um ehrlich zu sein, kann ich mich hier ein bisschen faul zurücklehnen. Dank meines Erststudiums.
Also ich finde es ein bisschen absurd, weil ich habe ein Literaturstudium hinter mir und ich bräuchte das alles nicht. Aber es sind alles neue Inhalte. Ich hatte das nicht in meinem Studium. Ich hatte weder Linguistik, noch hatte ich irgendwie den Fokus auf Kinder- und Jugendliteratur. Das ist natürlich eine völlig andere Ausrichtung.
Ja.
Allerdings ist es nicht immer so ganz einleuchtend, nach welchen Kriterien man Kurse, ganze Module oder sich sogar ein ganzes Fach im Zertifikatsstudium anrechnen lassen kann.
Interessant, weil ich hatte das im Studium, aber mir wurde es nicht angerechnet, weil nicht Deutsch drin stand.
Was hast du studiert, wenn ich falle?
Na, vergleichende Literaturwissenschaft und vergleichende Sprachwissenschaft.
Ich hatte Glück.
Das ist sehr frustrierend für mich, weil ich kenne das schon.
Gewissenhaft wie ich bin, besuche ich trotzdem einige Deutschkurse. Aber es ist schon sehr entlastend, dass ich die Prüfung nicht machen muss. Das gilt aber nur für das Zertifikat. Im Master muss ich dann auch Deutschmodule absolvieren.
So, heute ist der 15. Juli, es ist 8.13 Uhr.
Und plötzlich ist Prüfungszeit.
Ich habe bis gestern Nacht um 12 noch Aufgaben gerechnet. Bin jetzt unter den Linden.
Jetzt wird Mathe geschrieben.
20 Minuten muss etwa da sein. Ich brauche 50%, das werde ich hoffentlich hinkriegen.
Ein Jahr ist um. 2 Semester. Ich habe alle Module, die ich erreichen musste, geschafft. Jetzt muss ich mich neu bewerben auf den eigentlichen Q-Master. Und damit kann ich mich auch auf das Lehramtsstipendium bewerben. Als Gegenleistung verpflichte ich mich, mindestens 3 Jahre in Berlin im Schuldienst zu arbeiten.
Dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Ich bin in den Master gekommen, habe wie alle mir bekannten MitbewerberInnen das Stipendium erhalten und mich im Studium so langsam richtig eingegroovt. Das Pensum bleibt hart, aber ich schaffe es und schreibe sogar richtig gute Noten. Ergebnis?
Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine.
Geile Sau.
Ich brauch dazu, ich brauch dazu bestimmt ne Menge Kraft.
Ach, mit links.
Doch ich hab immerhin schon ganz was anderes.
Und weiter geht's. Die Zeit rast nur so dahin. Immer wieder gibt es auch spannende Projekte.
Vielleicht lasst die Kinder sich kurz vorstellen.
Ja, macht's noch mal laut. Genau, sag doch mal.
So wie in dieser Vorlesung bei Professor Brinkmann, der eine 5. Klasse einlud, die erst wir Studierende interviewen durften, bevor sie uns die Fragen stellten.
Ich bin Nala Kinder und meine Frage ist, was man hier lernt.
Ich habe vor allem hier gelernt, dass Mathematik Spaß machen kann. In meiner Schulzeit hat mir das leider überhaupt keinen Spaß gemacht und ich hatte das Pech, dass ich Lehrer hatte, die mir das nicht gut vermitteln konnten. Und einige hatten auch ein bisschen Probleme, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen, sodass ich zwischendurch auch mal eine 5 hatte. Und jetzt stehe ich auf 1 und mir macht Mathe wahnsinnig Spaß und ich habe richtig Lust, das auch mit Kindern zu erarbeiten.
So langsam nimmt es Form an, das Bild von mir als Lehrerin. Ich möchte eine von den Guten sein, die den Kindern wirklich was beibringt. Kompetenzen, Selbstvertrauen, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Na, wir werden sehen, wie ich mich mache.
Aber nochmal jetzt wegen der Bertelsmann-Studie.
Ach, ich mache jetzt trotzdem weiter.
Die Bertelsmann-Stiftung, ja.
Also für mich sind die Töne der Bertelsmann-Stiftung gar nichts Neues.
Wir als GEW haben da andere Zahlen und rechnen ehrlich gesagt in den nächsten 20 Jahren nicht damit, dass es besser wird.
Für alle diejenigen, die aktuell studieren, die werden immer noch vermutlich der Universität und dem Vorbereitungsdienst aus den Händen gerissen.
Was sagt denn Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung?
Das ist das Letzte, was wir wollen, dass jetzt Menschen, die vor der Entscheidung stehen für ein Studium, sich abkehren, weil sie aus dieser Studie lesen, dass sich hier Jobaussichten eintrüben. Meine Hoffnung ist, dass wir diese personellen Spielräume klug nutzen, um Probleme anzugehen, die wir haben.
Denn die berechneten fast 50.000 zusätzlichen Grundschullehrkräfte würden durchaus gebraucht.
Ich meine, als ich Lehramt studiert habe, da hat man mir gesagt, bist du verrückt? Du wirst auf jeden Fall arbeitslos sein. Wieso willst du Lehrer werden? Das, hör damit auf. Das habe ich mein ganzes Studium gehört.
Okay. So, naja, hat als, ja dann doch ganz gut geklappt.
Eben, als ich fertig war, war dieser Zyklus vorbei. Ja.
Back to University. Mein persönlicher Einsatz gegen den Lehrkräftemangel. Feature von Susanne Franzmeier.
Was soll ich tun, wenn ich so sehe? Ich kann den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen. 1000 Fragen schlagen Rad. Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut, was tut weh? Ein Gefühl braucht keine Armee. Vor zurück, zur Seite ran. Herzlich willkommen, Neuanfang.
Es sprachen Ulrike Sophie Hase, Vera Weißbrot, Timo Weißschnur und die Autorin. Mit besonderem Dank für die Musik an DJ Marius Number One, Comedian Chris Böttcher mit Big Band und Rolf Zukowski. Unterstützt durch das Docker-Recherche-Stipendium. Ton und Regie Susanne Franzmeier.
Zu spät für einen Neuanfang.
Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.